3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
All right. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Griner und ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist zu meinem Interviewpartner Herr Udo Vielenbach. Wenn du schon länger meine Show verfolgst, dann wird dir sicherlich aufgefallen sein, dass viele meiner Interviewpartner unter anderem im Social-Media-Bereich extremst erfolgreich sind. Also wir hatten schon Alex Fischer, Calvin Hollywood, Dirk Reuter bei mir in der Show und sie alle haben eine extreme Bekanntheit, eine extreme Reichweite. Bei meinem heutigen Interviewpartner ist das eher nicht der Fall und trotzdem ist Herr Vielenbach einer der erfolgreichsten Persönlichkeiten, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe. Genau genommen haben wir uns im letzten Jahr in Köln kennengelernt bei einer Veranstaltung und ja, da kamen wir erstmals ins Gespräch. Im Zuge weiterer Treffen ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass Herr Vielenbach, wie ich zumindest finde, eine sehr klare und bemerkenswerte Sichtweise zum Thema Erfolg, Unternehmertum, Mitarbeiterführung, aber auch Rückschläge, Niederlagen, Fehler und vor allem dem finanziellen Erfolg hat. Für mich ist Herr Vielenbach eine Persönlichkeit, der ich eben sehr gerne zuhöre und vieles von dem, was er sagt, für mich verinnerliche, darüber nachdenke und natürlich auch daraus lerne. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei meiner heutigen Folge und meinem Gespräch mit Herrn Udo Vielenbach.
Good morning, this is your wake-up call.
Herr Vielenbach, vielen herzlichen Dank für die Zusage des heutigen Interviews. Und zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich Sie doch ganz kurz bitten, sich den Zuhörern mal ganz kurz vorzustellen, wer Sie sind, wie Ihr bisheriger Werdegang gewesen ist und ja, was Sie quasi als Unternehmer auszeichnet.
Gut, ich fasse mich jetzt mal kurz. Mein Name ist Udo Vielenbach, ich bin 60 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 erwachsene Söhne. Ich bin von der Ausbildung her Kaufmann, hatte schon in früher Jugend den Wunsch, ein größeres Rad zu drehen, möglichst in Selbstständigkeit, habe mit vielen Höhen und Tiefen diesen Traum verwirklicht. Bin jetzt Geschäftsführer und Inhaber von 2 operativ am Markt tätigen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Habe diese Unternehmen vor 7 Jahren gekauft, damals mit 43 Mitarbeitern, bin jetzt wieder bei 115 Mitarbeitern.
Okay. Ja, vielleicht lassen Sie uns doch mal ganz zurückgehen und zwar zurück zum Beginn, nämlich wenn Sie so mal an Ihre Kindheit sich zurückerinnern. Was waren denn damals für Sie so die prägendsten und lehrreichsten Ereignisse, an die Sie sich heute noch erinnern?
Ich habe eigentlich eine sehr schöne Kindheit gehabt. Ich hatte 6 Geschwister. Vielleicht ist noch von Bedeutung, dass mein Vater immer selbstständig war, Gastronomie, aber trotzdem selbstständig. Bin auch in der Gastronomie damit aufgewachsen, auf dem Dorf, nicht in der Stadt. War noch heile Welt im Dorf. Ja. Grundsätzlich habe ich eine schöne Kindheit gehabt, aber ich glaube auch, dass sie mitgeprägt worden ist von dem selbstständigen Dasein meiner Eltern.
Okay. Und gab es etwas in Ihrer Kindheit, wo Sie gesagt haben, sagen wir mal, alleine schon aus erziehungstechnischen Gründen, war das so einer der Grundsteine Ihres späteren Erfolgs?
Es gab ein paar Punkte, die aber vielleicht auch teilweise kontraproduktiv waren. Mein Vater, der sehr geradlinig war, der lange Zeit in unserem Ort auch Bürgermeister war, war aber jemand, der schlecht Nein sagen konnte, der uns Dinge beigebracht hat, Erwachsene haben immer recht. Also ich bin jetzt da, sag mal, was meine Konfliktfähigkeit betrifft, eindeutig benachteiligt worden. Da habe ich auch lange in späteren Jahren Probleme mit gehabt und ich bin heute noch ziemlich harmoniebedürftig.
Okay. Wie haben Sie sich damals als Jugendlicher Ihre Zukunft vorgestellt und ab wann hat Ihr Leben dann eine völlig andere Richtung in den Bereich Unternehmertum eingeschlagen?
Die Zukunftsvorstellung war ziemlich klar. Da muss ich jetzt noch mal ein Stück zurückgreifen. Ich habe in meiner Schulzeit, das war nicht von einem ganz großen Erfolg geprägt. Ich bin immer gut durchgekommen, aber ich habe nur wirklich das Notwendigste getan. Die Schule hat mir nie Spaß gemacht. Das hing aber auch erheblich damit zusammen, dass oder wer der Lehrer ist. Und in diesem Falle war es auch so, dass ich einen Lehrer hatte, der nicht mein Freund war und der mich, na, man würde heute sagen, lange Zeit gemobbt hat. Und aus diesem Gemobbtsein ist aus, so bewerte ich da zumindest, auch der Gedanke daraus gekommen, immer, wenn ich groß bin, werde ich es euch alle mal zeigen.
Okay.
Und daraus ist dann auch, glaube ich, zumindest, dass das der Grundstein ist, entstanden, dass ich immer eine Vorstellung habe, ich wollte erfolgreich werden, ich wollte ein größeres Rad drehen. Das war im Kern in mir verankert.
Okay. Sie haben das jetzt schon zweimal erwähnt, diesen Punkt, Sie wollten ein größeres Rad drehen. Was genau meinen Sie damit?
Ich wollte ja Verantwortung haben, ich wollte Geld verdienen, wobei Geld verdienen, ich glaube mal so in dem Sinne, wie es dann vielleicht interpretiert wird, mit Ellenbogen rumgehen, war nie meine Vorstellung, sondern ich wollte wirklich eine Anerkennung haben, die mir vielleicht in der Schule da nicht so zuteil gekommen ist.
Ja.
Das ist, glaube ich mal, ein großer Motivationspunkt mitgelegt.
Okay. Jetzt sind Sie heute erfolgreiche Unternehmer. Sie haben mehrere Unternehmen aufgebaut und tragen die Verantwortung für viele Mitarbeiter und internationale Kunden. Wo haben Sie gelernt, wie man genau so etwas aufbaut, gestaltet und entwickelt?
Schmerzhaft in der Praxis.
Okay.
Anders kann man es nicht sagen. Also, Sie haben Höhen und Tiefen und es ist definitiv so, Sie lernen nur an den Niederlagen.
Okay.
Und die tun weh. Ich denke manchmal, die Niederlagen, die Rückschläge und die schwierigen Situationen, die ich gehabt habe, die möchte ich für meine Kinder gar nicht haben.
Mhm.
Obwohl mir bewusst ist, dass sie es nur dabei lernen würden.
Ja, okay. Jetzt ist es ja meistens so, dass viele Risiken scheuen und Schwierigkeiten haben, mit Niederlagen überhaupt umzugehen, weil sie es vielleicht auch zu persönlich nehmen. Wie ist da Ihre Situation? Also wie sehen Sie das Verhältnis zum Thema unternehmerisches Risiko und was motiviert Sie ganz speziell, wenn es um Niederlagen geht, eben trotzdem weiterzumachen und zwar genau da, wo andere eigentlich schon längst hingeschmissen hätten?
Die Gründe kenne ich nicht, aber ich kann Ihnen mal sagen, wie die Abläufe bei mir im Kopf dann sind. Wenn ich eine richtige Niederlage habe oder ein negatives Ereignis habe, dann hänge ich natürlich wie wahrscheinlich jeder im Augenblick auch mal durch. Gehe oft nach Hause, denke über das Thema nach. Und nach so einer kurzen Übergangszeit, Trübsalblasen, kommt dann irgendwann der Gedanke, da kommst du raus, da musst du rauskommen, du weißt, dass du aus allem rausgekommen bin und wie drehst du das Blatt jetzt, was kannst du da noch Positives daraus ziehen? Also eine gewisse Eigenmotivation, die ich Ihnen nicht begründen kann, die mir aber sehr hilft.
Okay. Dann kommen wir doch direkt mal zu dem nächsten Punkt, nämlich, was würden Sie für sich persönlich sagen, was Ihre drei größten Talente sind?
Also das Thema Beharrlichkeit ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Meine Frau sagt über mich, ich sei ein Softie, aber ich hätte eine Ausdauer, dass ich immer wieder ans Ziel komme. Ich mache es nicht mit Ellenbogen, ich mache es mit Standhaftigkeit und mit Ausdauer.
Okay.
Das ist, glaube ich, mal ein ganz großer Punkt in meinem Leben, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt rum bin. Motivation ist ein großes Thema. Also jeder Mensch lebt von der Anerkennung. Ich glaube mal, das haben wir alle gemeinsam. Mitarbeiter, in dem sie mal gelobt werden, indem sie Erfolgserlebnisse haben, die dann auch vom Vorgesetzten oder von Kollegen geschätzt werden oder gesehen werden.
Ja.
Wenn sie ganz oben stehen, haben sie keinen Vorgesetzten mehr. Es ist keiner mehr da, der sie lobt. Ich bin durch und durch ein Zahlenmensch und ein großes Stück Eigenmotivation kommt dann immer über die Zahlen, die die letzten Jahre nur noch positiv sind,
ja.
Über die Weiterentwicklung, über die Verwirklichung von Zielen, die man sich gesetzt hat. Das ist dann meine Motivation.
Okay. Gibt es auch Schwachstellen? Also Dinge, wo Sie sagen, naja, da weiß ich, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten?
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Mhm. Wir reden immer gerne über die Stärken, über die Schwächen nicht so gerne.
Ja.
Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich habe an diesen Fehlern gelernt. Es gibt Dinge, die ich nicht gut kann, aber ich habe auch etwas gelernt. Wenn ich Dinge nicht gut kann, dann versuche ich sie zu delegieren auf Mitarbeiter, die das besser können.
Mhm.
Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Wenn ich selber versuche, da die Dinge zu regeln, die ich nicht so gut kann,
ja,
ist das nicht so effektiv, als wenn das jemand macht, dem das liegt.
Okay. Das heißt, Sie geben bewusst auch Aufgaben ab, wo Sie genau wissen, da haben Sie Ihr Team und die kümmern sich wesentlich besser um die Angelegenheit.
Definitiv.
Mhm. Wenn wir über das Thema Erfolg sprechen, dann ist es bei vielen ja so, dass das Erfolg oftmals auch mit materiellen Dingen verbunden wird. Also die meisten definieren Erfolg über das Auto, das derjenige fährt, über das Haus, in dem er wohnt oder über die Uhr, die er trägt. Wie ist Ihre ganz eigene persönliche Definition zum Thema Erfolg? Also wann ist für Sie jemand erfolgreich?
Es gibt ja Studien dazu. Und die Studien sagen, die erste Motivation eines Unternehmers beispielsweise ist in der Tat der materielle Punkt. Mhm. Genau das, was Sie genannt haben. Irgendwo Dinge, die andere nicht haben, zu haben. Das hält aber nur eine gewisse Zeit an. Wenn Sie erfolgreich sind, wenn Sie über die Mittel verfügen, dann gab es in der Studie das Ergebnis, dass auch, ich sag mal, die Macht dann eine Rolle spielt. Wobei ich Macht jetzt nicht im negativen Sinne meine. Mhm. Macht ist ja auch etwas, was dann, ich sag mal, die soziale Anerkennung von draußen ist. Die muss man ja nicht negativ nutzen.
Ja.
Sondern wir sagen jetzt Macht. Ich habe vielleicht gesagt, das größere Raddrehen ist vielleicht mehr oder weniger miteinander verknüpfbar oder das Gleiche.
Mhm. Einfluss vielleicht auch.
Einfluss nehmen zu können. Schönes Beispiel ist gewesen. Ich habe einmal ein Unternehmen verkauft, was ich selber aufgebaut habe und hatte einen guten Verkaufspreis. Einen wirklich guten, der mich in die Situation versetzt hat, dass ich mein Leben lang hätte nicht mehr arbeiten müssen. Dann sitzen sie zu Hause mit viel Geld und haben keine soziale Anerkennung mehr. Mhm. Das macht sie auch nicht zufrieden. Ich habe es an mir selber gefühlt.
Okay. Das heißt, lassen Sie mich ganz kurz darauf zurückkommen. Viele träumen ja von der finanziellen Freiheit, also speziell so viel Geld zu haben, dass ich nur von den Zinsen leben kann. Jetzt haben Sie gerade erklärt, dass Sie diesen Moment hatten, aber er hat sie nicht erfüllt. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Okay. Absolut. Also mein Traum ist es nie, sogenannter Privatier zu werden. Also was habe ich denn gehabt? Ich habe ein größeres Unternehmen gehabt. Ich habe viele Einladungen bekommen, die ich sehr wohl sortiert habe, wo ich 80% nicht wahrgenommen habe, aber die restlichen 20%, da sind sie eingeladen, jeder weiß, wer sie sind. Da werden nur Personen eingeladen, die einen gewissen Stellenwert haben. Es sind vielleicht interessante Themen für sie. Wenn sie das gar nicht mehr haben, wenn sie gar nichts mehr haben, Geld alleine macht definitiv nicht glücklich. Es ist, wie sagt man so schön, eine Grundvoraussetzung. Wenn sie es haben, sind sie sorgenfrei. Mhm. Aber es macht sie nicht zufrieden.
Okay. Jetzt haben wir über die Definition von Erfolg gesprochen. Was ist für Sie denn das Gegenteil von Erfolg?
Wenn ich Dinge machen müsste, weil wirtschaftlich notwendig oder weil ich mich nicht den Mut habe, andere Dinge zu machen, die mir keinen Spaß machen. Das kann mal so sein. Es gibt immer in Unternehmen Tage, die Ihnen keinen Spaß machen, auch Phasen, die Ihnen keinen Spaß machen. Aber im Groben und Ganzen müssen Sie sagen, das ist mein Job, das will ich so machen. Und Arbeit und Job soll ja etwas sein, was Sie befriedigt und was Sie nicht nur machen, um 8 Uhr kommen, drüber nachdenken, hoffentlich haben wir bald 17 Uhr, weil ich brauche es fürs Geld. Also das finde ich die schwierigste Situation für jeden und für mich die unglücklichste Situation. Und ich sage auch jedem, der das macht, denkt drüber nach, verzichte vielleicht auch ein klein bisschen Geld, aber mach irgendwann etwas, was dich zufriedenstellt. Weil das ein Leben lang zur Arbeit zu gehen und zu sagen, hoffentlich ist das bald vorbei, finde ich ganz unbefriedigend.
Ja, okay. Haben Sie eigentlich sowas wie einen Mentor? Beziehungsweise, welche Person haben Sie denn in Ihrem bisherigen Werdegang sowie in Ihrer persönlichen und unternehmerischen Entwicklung am meisten geprägt?
Hatte ich immer. Und ich glaube auch, das hat jeder, der irgendwo erfolgreich wird. Es war bei mir so, ich fing in der Ausbildung damit an, dass ich einen Vorgesetzten habe, der nach kürzester Zeit halt erkannt hat, dass aus mir ein bisschen mehr rauszuholen ist, dass ich vielleicht mit dem Kopf ein bisschen fixer bin oder mit den Armen schneller arbeiten kann, dass mehr Potenzial in mir steckt. Und im Grunde genommen, sage ich mal, die wirklich guten, erfolgreichen Leute haben das immer. Ich habe die ersten drei Arbeitsstellen, ich hatte immer einen gehabt. Und ich sehe es auch jetzt so, in meiner jetzigen Tätigkeit, wenn ich Mitarbeiter im Unternehmen habe, vor allen Dingen junge Mitarbeiter, die förderungswürdig sind, versuche ich genau diesen gleichen Part zu spielen, Mentor. Mhm. Haben wir hier im Unternehmen ganz stark.
Ja, okay.
Weil ich glaube mal, ohne das, Sie machen ja Folgendes, Sie schauen sich erfolgreiche Leute an. Wenn Sie dahin wollen, schauen sich erfolgreiche Leute an. Sie schauen, wie die das machen. Sie nehmen ein Stück mit. Und wenn Sie zwei- oder dreimal das machen mit verschiedenen Mentoren, dann suchen Sie sich die Dinge raus, die Sie gut finden. Und die Sie nicht gut finden, streichen Sie hoffentlich. Und daraus finden Sie nachher Ihren eigenen Stil und auch dann Erfolgsrezept.
Okay. Kommen wir mal kurz zu unserem Schulsystem. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir eben ganz bewusst in der Schule nicht beigebracht bekommen, wie man beispielsweise erfolgreich wird oder wie man Unternehmer wird oder wie man Geld investiert. Was halten Sie von unserem Schulsystem und inwiefern bereitet uns die schulische Ausbildung hier in Deutschland tatsächlich auf das Leben da draußen vor?
Halte ich auch für schwierig. Es gibt viel Theorie. Es wird teilweise in einzelnen Themen, nehmen wir beispielsweise mal Mathematik, punktuell wirklich sehr viel beigebracht und sehr tief gebohrt. Aber auf die Themen des Alltags wird man nicht vorbereitet. Das ist ein großes Problem. Was nutzt mir das, wenn ich jede Wurzel ziehen kann? Aber beim ersten Mietvertrag, den ich mal abschließe als Jugendliche, vollkommen überfordert bin. Ich habe auch kein Patentrezept und ich möchte auch jetzt nicht der Besserwisser sein, aber ich halte es für zu speziell in vielen Punkten, zu tiefgehend und nicht auf die Allgemeinheit abgestimmt oder auf das allgemeine Leben, auf den Alltag, der nachher kommt.
Ja, okay. Jetzt müssen wir ja trotzdem das Schulsystem durchlaufen. Das ist ja eine gesetzliche Pflicht. Aber nehmen wir mal an, ich habe eben diese Phase überwunden. Ich habe eine Ausbildung gemacht, irgendeine Berufsausbildung oder ein Studium und starte jetzt in meinem Job. Wie finden Sie die persönliche Wichtigkeit, sich unabhängig dessen trotzdem noch weiter zu bilden, weiter zu entwickeln?
Es wird ja heute sehr viel Wert darauf gelegt. Es ist immer wichtiger geworden. Vieles kann ich nachvollziehen, manches bedauere ich. Es gibt ja, ich greife auch jetzt mal auf meine Laufbahn zurück. Ich habe als Jugendlicher dann auch mal nachgedacht, ich bin auch bei der Bundeswehr gewesen, habe auch mal nachgedacht, ob das nicht ein Weg für mich ist. Und ich habe sehr schnell begriffen, da wird ja alles nur an der Schulbildung festgemacht. Wirklich, der Laufbahn ist vorher festgelegt nach meiner Schulausbildung, unabhängig von meinen wirklichen Qualitäten. Es ist eine Kombination. Zum einen, ich brauche natürlich eine Grundlage. Ich brauche sie. Meine Grundlagen, ich bin jetzt schon etwas älter, waren damals nicht so gut. An manchen Punkten merke ich das ganz deutlich. Thema Fremdsprache. Fehlt mir was. Wäre mir sehr zugute gekommen, wenn ich da eine bessere Grundlage gehabt hätte. An anderen Punkten wiederum muss man auch das in der Praxis lernen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Führerschein machen. Heute haben wir ein hohes Verkehrsaufkommen, wenn ich sehe, wie die Jugendliche aus der Fahrschule rauskommen. Wir haben damals noch 4 Fahrstunden gemacht, die machen 20 und trotzdem ist das Leben für die viel schwieriger als bei uns. Sie lernen das wirkliche Fahren erst in der Praxis. Und das ist auch, glaube ich, im Berufsleben so. Sie brauchen eine gute Grundlage. Sie müssen einmal gelernt haben, so ein Auto zu führen. Sie müssen einmal die ganze Theorie gelernt haben. Übersetzen müssen sie in der Praxis.
Okay. Was mich mal interessieren würde, ist so, wie starten Sie selbst eigentlich so in den Tag? Haben Sie eine spezielle Routine? Und wie genau planen Sie beispielsweise persönliche oder unternehmerische Ziele?
Das ganze Leben besteht aus Phasen und man wird älter. Und das ist heute bei mir anders, als es vor 2 Jahrzehnten gewesen ist. Man entwickelt sich weiter. Ich mache das heute sehr gezielt. Ich habe heute kaum noch Freiräume. Alles ist sehr geplant. Brauche allerdings auch im Gegenzug meine Auszeiten. Auszeiten heißt dann abends oder Wochenende. Ich bin jetzt nicht der Workaholic, der 80 Stunden das machen kann, sondern ich glaube mal, dass ich das sehr effektiv mache. Führt aber auch dazu, dass ich dann irgendwo einen gewissen Erschöpfungsgrad am Abend oder am Freitagnachmittag habe.
Okay.
Wenn ich in den Tag reingehe, weiß ich immer morgens, was heute auf meinem Plan steht. Erstmal halte ich es für sehr wichtig, in jedes Gespräch, in jedes, und wenn es noch so unwichtig ist, vorbereitet reinzugehen. Ob das ein Meeting ist und wenn es nur das Gespräch ist mit der Putzfrau, weil irgendwie eine Ecke nicht sauber ist. Sich gut dafür immer vorzubereiten, und ich habe jeden Morgen auch, weiß ich, was ich heute Abend für Ziele erreicht haben will. Also was ich in welchem Gespräch wie bewegt haben will, das ist ganz wichtig. Natürlich haben Sie immer einen gewissen Punkt, wo Sie reagieren. Es gibt Tagesereignisse, die kommen auf Sie zu, die Sie morgens noch nicht kennen. Aber Unternehmen führt man, indem man agiert und nicht indem man reagiert.
Okay. Mal angenommen, ich möchte in meinem Leben etwas verändern und ich bin eben unglücklich in meinem Job, darüber haben wir vorhin schon kurz gesprochen, habe trotzdem Träume und Ziele und traue mich aber nicht, diesen eben nachzugehen, weil ich vielleicht auch Schwierigkeiten habe beim Thema Selbstbewusstsein. Wenn ich über Ziele in meinem Umfeld spreche, dann belächelt man mich und ich bin generell einfach unsicher, ich habe Angst und zweifle grundsätzlich an mir selbst. Was würden Sie all den Menschen da draußen empfehlen, denen es manchmal genauso geht?
Sie haben jetzt schon viele Punkte genannt. Jede große Sache beginnt mit einem Traum. Immer so. Es ist eine Vision. Und es ist auch aus der Erfahrung her so, da sagt Ihnen nicht jeder, toll, mach das, sondern da sagt Ihnen auch jemand, Träumer, und wirst du nie erreichen. Da müssen Sie durch. Ich kann einfach nur sagen, ein bisschen Mut. Es gilt ja grundsätzlich Folgendes. Ich glaube, auch das gilt für alle Menschen. Es gibt Dinge, die machen wir gerne, und es gibt Dinge, die machen wir nicht gerne. Dinge, die wir gerne machen, die machen wir gut und zuerst. Dinge, die wir nicht gerne machen, die schieben wir ein bisschen vor uns her und machen sie wahrscheinlich auch nicht gut. Deswegen sage ich jedem, es muss ein Stück Mut her, und sie müssen die Dinge machen, die sie gerne machen, weil nur die machen sie gut. Den Mut zu haben, die Dinge zu machen, die ich gerne mache, und vielleicht die auch sichere Basis zu verlassen von den Dingen, die ich jetzt mache, die im ersten Schritt wirtschaftlich lukrativer sind, aber die ich nicht gerne.
Okay. Wie wichtig betrachten Sie in dem Zusammenhang das persönliche Umfeld? Weil ich bekomme es immer wieder selbst mit in meinem Bekanntenkreis und habe es auch selbst schon erlebt, dass in dem Moment, wo sie aus einem Traum eine konkrete Vision machen und daraus anfangen, an dem Ziel zu arbeiten, sich vielleicht auch verändern, vielleicht einen neuen Job anfangen, oder sie werden anstatt Angestellter, machen sie ein eigenes Unternehmen auf. Das Umfeld beobachtet das und mag vielleicht diese Veränderung nicht. Und dann kommt es zu Konflikten. Freunde wenden sich vielleicht auch ab, auch wenn es vielleicht entfernte Freunde sind. Und auch davon haben ja viele Angst, dass sich eben im Zuge ihrer Selbstverwirklichung einiges ändert, unter anderem vielleicht auch der eigene Bekannten- und Freundeskreis. Wie sehen Sie das?
Der Weg ist immer so. In der Kindheit werden Sie in ein Umfeld integriert, in das Sie keinen Einfluss haben. Die Nachbarn, die Nachbarskinder, die Schule, ja. Schulkollegen, Ähnliches. Alle, die wirklich erfolgreich geworden sind, haben nachher gezielt Einfluss auf ihr Umfeld genommen. Das ist natürlich ein Prozess, der schwimmend ist. Das geht nicht in einem Cut von heute auf morgen. Alle, die erfolgreich geworden sind, haben dann nachher festgestellt, dass vielleicht der ein oder andere Schulfreund nicht mehr das Level ist, mit dem sie reden wollen, und sie haben sich gezielt neue Freunde auch gesucht, die in dem Umfeld sind. Es gibt ja auch, oder ich habe mal in Management-Lehrgängen, die 35 Jahre zurückliegen, gewisse Dinge gelernt, an die ich bis heute noch glaube. Ihr Umfeld prägt sie immer. Meine Mutter hat schon gesagt, zeig mir deinen Umgang und ich sag mir, wer du bist. Passt alles da rein, die Erkenntnis ist nicht neu. Bei mir war es auch so, dass mir sehr geholfen hat, dass ich in eine andere Stadt gegangen bin. Weit weg. Und dann kommen sie in eine andere Stadt, kennen überhaupt niemanden. Und dann fangen sie an und dann merken sie es erstmal bewusst. So, jetzt brauche ich neue Bekannte. Und diese Bekannten bauen sie dann sehr gezielt auf. Da haben sie die alten Bindungen nicht mehr und gehen sehr gezielt in diese Richtung. Hat mir persönlich sehr geholfen. Ich kenne noch jemand, der das auch sehr, sehr geholfen hat. Ja. Das war dann der Cut. Das war dann wirklich der Cut. Man kommt trotzdem gerne noch nach Hause. Man unterhält sich mit den anderen auch noch gerne, mit den alten Freunden. Aber die Bindung ist nicht mehr so da und die Distanz wird größer. Es ist dann halt eben nur noch temporär, dass man sich mal bespricht, dass es ein Klassentreffen oder Ähnliches gibt. Ansonsten wird das Umfeld sehr gezielt ausgesucht. Es hat ein schönes Beispiel, fällt mir aus diesem Management-Lehrgang noch ein. Da hatte man mal gesagt, es gibt eine Studie, woran erkennt man erfolgreich, und hat Leute von der Straße reingeholt und hat die einen Test schreiben lassen. Und aus diesem Test heraus, ohne zu wissen, welche Stellung die haben. Und aus diesem Test heraus hat man dann, nachdem man die gefragt hat, was sie dann nach dem Test machen, festgestellt, dass zum Beispiel ein Indiz ist, bei sehr erfolgreichen Leuten ist der Wortschatz sehr groß.
Okay.
So, das passte genau. Man hat sie dann nachher ausgewertet, wie groß der Wortschatz ist, und hat nachher gefragt, was machen sie beruflich. Und das war immer in Verbindung.
Okay.
Und dann ist die Frage, daraus kommt dann die Frage, wie lerne ich denn jetzt einen größeren Wortschatz? Man könnte natürlich anfangen, ich sag mal, Vokabeln zu lernen, aber das bringt sie überhaupt nicht weiter. Umgeben sie sich mit den Leuten, die den benutzen, es kommt automatisch rein.
Okay. Vielleicht nochmal zum Schluss zum Thema Umfeld. Eine konkrete Situation. Sie haben das beschrieben, dass Sie vielleicht die Umgebung verändern, woanders hinziehen und dann sporadisch eben Kontakt vielleicht mit Ihren ehemaligen Bekannten und Freunden oder auch Familie haben. Und jetzt bekomme ich es häufiger mit, dass eben dieser Kontakt zum alten Bekannten- und Verwandtschaftskreis zwar aufrechterhalten bleibt, man dann sich hin und wieder mal sieht, aber vielleicht immer so ein gewisses Gefühl von, jetzt glaubst du bist was Besseres, oder jetzt glaubst du, ne, du hast es geschafft und musst dich mit uns nicht mehr abgeben und so weiter. Ne? So diese Mentalität. Was halten Sie davon? Also wie sollen Menschen, denen so etwas passiert oder die eben sowas als Feedback bekommen, wie sollen die damit umgehen? Sollen die das wirklich, ist es eine persönliche Sache oder sagen Sie, das gehört einfach dazu, da muss ich einfach drüber stehen?
Also das gehört natürlich dazu. Ich würde sagen, Fronten aufbauen bringt nie was. Diese Beziehung, das ist meine Erfahrung, dünnen sich aus. Das geht so weit, dass sie nachher als, ich sag mal, aus meiner Sicht, ich habe überhaupt keine Gesprächsthemen mehr mit denen. Die sitzen zusammen und unterhalten sich über Deutschland sucht den Superstar. Habe ich noch nie gesehen. Kann ich nicht mitreden. Und das Problem ist, ich habe gar kein Interesse, mich darüber zu unterhalten. Ja. Also das dünnt sich von alleine aus. Der Punkt, den Sie nennen, ist natürlich schwierig. In der konkreten Situation, das lässt sich nicht ganz verhindern. Ich glaube, irgendwo, man muss seinen Weg gehen, man muss den Weg gehen, an den man glaubt, den man gehen will. Und das vielleicht ohne Konflikte da oder ohne Fronten aufzubauen zu gehen, aber irgendwo dünnt es sich aus und die Kontakte werden sich über kurz oder lang ausdünnen oder verlieren.
Okay. Verstehe. Jetzt geht es in meiner Show ja einerseits um Erfolg und auf der anderen Seite auch um das Thema Geld. Lassen Sie mal über das Thema Geld oder generell Investments sprechen. Wenn Sie mal so zurückdenken, was war Ihrer Meinung bisher die beste Investition, die Sie jemals getätigt haben?
Ich habe immer das mit den eigenen Händen versucht aufzubauen, weil ich den größtmöglichen Einfluss habe und weil ich auch für die Unglücke, die geschehen sind, selbst verantwortlich sein wollte. Um Billionär zu werden, können Sie nicht sagen, ich häufe 10 mal 100.000 Euro an, sondern Sie müssen Euro für Euro suchen. Das ist etwas, was viele, glaube ich mal, am Anfang nicht verstehen. Das ist solide Arbeit. Und meine Erfahrung ist immer noch die, machen Sie seriöse und solide Arbeit, wird das langfristig zum Erfolg führen. Alles andere sind, wenn Sie große Schritte machen, ein ganz typisches Beispiel, die wenigsten Lottogewinner sind damit glücklich geworden. Hm. Sie müssen es selber verdient haben und es geht wirklich Euro für Euro.
Ja.
Und diese Denkweise muss man in den Kopf kriegen, zu sagen, ich suche jeden Euro und irgendwann ist dann wirklich eine Million draus geworden. Und das geht nicht so, indem ich sage, ich mache 10-mal ein großes Geschäft und 10-mal habe ich 100.000 rausgeholt.
Okay. Es gibt ein, weil Sie das gerade ansprechen, es gibt ein interessantes Interview von Mehmet Göker. Ich weiß nicht, ob Sie Mehmet Göker kennen.
Ja.
Der wurde mal gefragt, ob er sich an den Moment erinnern kann, als er zum ersten Mal 1 Million Euro auf dem Konto hatte. Und er erzählt in seinem Buch, in seiner Biografie, erzählt er von dieser Situation, dass sein Kumpel sagt, ey Mehmet, du bist Millionär. Und er sagte, ich weiß. Und der Kumpel sagte, ja, wie fühlt sich das denn an? Und er sagte, normal. Und dann sagt der Kollege, wie normal? Was meinst du damit normal? Und er sagte, naja, also ich habe jetzt jahrelang darauf hingearbeitet. Mein Vermögen ist immer mehr und mehr gewachsen. Und irgendwann habe ich halt die Million geknackt. Und deswegen war das für mich ein in Anführungszeichen normaler Prozess meiner persönlichen und unternehmerischen Entwicklung. Können Sie genau das so nachvollziehen? Dass man so eine Einstellung dazu bekommt?
Also ich kenne das Thema Mehmet Göker gut, bin an der Stelle ein bisschen kritisch über seinen Weg. Aber der Grundsatz des Erfolgreichwerdens, ja, was ist denn? Sie setzen sich ja nicht das Ziel, ich will Multimillionär werden oder Millionär werden, sondern es sind alles Teilziele, die Sie erreichen wollen. Das ist das erste große Geschäft oder das ist der erste ordentliche Gewinn und dann haben Sie das erreicht und dann setzen Sie sich ja nicht hin und sagen, toll, ich habe meine Ziele erreicht, sondern Sie haben sofort, Sie haben schon kurz vor Erreichen des Zieles, haben Sie schon den nächsten Schritt im Kopf. Das ist die normale Entwicklung. Mhm. Und so geht man halt Schritt für Schritt dahin und irgendwann sind Sie dann Millionär. Und dann ist dann auch, da das ja nicht von heute auf morgen geschehen ist. Beim Lottogewinner ist das vielleicht anders. Der hat bis gestern nichts gehabt und ab morgen eine Million. Mhm. Das geschieht ja im wirklichen Business nicht. Das geschieht ja auch nicht in einem Werdegang einer erfolgreichen Person, sondern Step für Step ist es dahin gegangen. Somit ist das dann irgendwann nicht mehr die volle Überraschung, sondern ja, das war der Weg, auf dem sie sind. Und das ist halt ein Teilziel oder von mir ist auch ein abschließendes Ziel, was sie dann logischerweise erreicht haben.
Okay. Wie gehen Sie selbst persönlich mit Geld um? Beziehungsweise, wie treffen Sie für sich finanzielle Entscheidungen und was für ein Investmenttyp sind Sie generell? Also sind Sie eher so der konservative und klassische Investmenttyp oder besitzen Sie beispielsweise auch Aktien?
Ich besitze Aktien und bin da nicht sehr erfolgreich gewesen und habe das Arrangement auch massiv zurückgeschraubt. Ich vertraue immer noch auf meine eigenen Hände. Mhm. Alles das, was ich selber setze, indem ich ein Unternehmen dazu kaufe, indem ich in ein neues Geschäftsfeld investiere. Das ist wieder der Punkt, das kann ich selber beeinflussen. Da glaube ich am Anfang zu wissen, was hinten rauskommt. Glauben heißt aber oft nicht wissen und manchmal funktioniert das auch nicht so. Aber dann bin ich auch wieder für das, was nicht funktioniert hat, selber verantwortlich. Mhm. Ich bin schon ein bisschen da der Konservative, obwohl mein Risikobewusstsein im eigenen Unternehmen schon eher, ich sag mal, ein bisschen größer ist, sonst entwickeln Sie sich nicht nach vorne. Wenn Sie nur auf das machen wollen, was Sie bisher gemacht haben, dann nehmen Sie die Marktentwicklung nicht mehr wahr, dann sind Sie irgendwann am Ende Ihres Weges angekommen. Also, ja. Aber es ist immer mit Augenmaß und immer die Dinge, wo ich glaube, die abschätzen zu können.
Okay. Gab es auch mal eine Situation, wo Sie im Zuge von persönlichen Investments mal so richtig Geld verballert haben?
Ja. Ich habe das Unternehmen verkauft. Banken kamen, haben mir Geldanlage angeboten. Würde ich auch gar nicht negativ sehen. Unglücklicherweise kam Fukushima da rein.
Okay.
Ich hatte auch Energieversorger mit dabei.
Okay.
Habe dann kalte Füße bekommen. Bin 3 Tage später ausgestiegen. War eine relativ große Summe in wenigen Stunden weg.
Okay. Ja, das passiert natürlich, ne? In manchen Situationen. Sagen wir mal, ich habe 50.000 Euro zur Verfügung. Und ich stehe jetzt vor zwei Situationen. Ich nehme die 50.000 Euro, um mein eigenes Unternehmen, meinen eigenen Traum, in meinen eigenen Traum zu investieren. oder ich nehme die 50.000 Euro, um vielleicht aus den 50.000 Euro in Form von Investments doch erst einmal noch mehr Geld zu machen. Was würden Sie tun?
Mein Weg wäre ganz klar Unternehmensgründung.
Unternehmensgründung.
Das verstehe ich, das kann ich einschätzen, ja. Während an der Börse Dinge geschehen, die ich so nicht sehe, die für mich nicht logisch sind. Und ich sage jetzt mal so, Big Points sind natürlich gewesen, 9-11, Lehman Brothers, da hat ja niemand Einfluss. Das sind überraschende Momente gewesen, die niemand vorhergesehen hat. Also da habe ich gar keinen Einfluss drauf.
Okay, verstehe. Worauf legen Sie denn persönlich für sich am meisten Wert? Und wie bilden Sie sich weiter, beziehungsweise was motiviert Sie noch?
Also, wo lege ich am meisten Wert drauf? Ich habe ein sehr hohes Gerechtigkeitsbewusstsein, manchmal ein bisschen zu ausgeprägt fürs Business, aber ich bin damit durchgekommen. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste. Ich möchte alles das, was ich tue, ein gutes Gewissen bei haben. Ich möchte nie Personen haben, wo ich die Straßenseite wechseln muss, wenn sie mir entgegenkommen. Mhm. Und ich möchte mit mir selber zufrieden sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass ich keinen großen Ehrgeiz habe, mein Geld zu vermehren. Mhm. Das ist immer Kern der Sache. Und ich möchte natürlich auch, sag mal, die Anerkennung haben. Die Anerkennung ist zum Beispiel, wenn ich aus 43 Mitarbeiter 115 mache. Oder mein altes Unternehmen, wo ich bei null begonnen habe und es mit 412 Mitarbeitern nachher verkauft habe. Mhm. Das war ja auch die Motivation, nachher wieder einzusteigen, weil die Erfolgserlebnisse, was bewegen zu können.
Hm. Ja, okay. Und was würden Sie sagen, wie sind Ihre persönlichen Werte und wie sehen Sie sich selbst als Arbeitgeber und Unternehmer?
Ich bin einmal in der Geschäftsführung eines Unternehmens drin gewesen, wo ich mir mal im Geschäftsleitungsmeeting einen Vorwurf anhören musste, dass ich zu sozial eingestellt sind für einen Unternehmer. Ich wurde gefragt, ich müsste mir überlegen, auf welcher Seite ich stehe. Ich glaube, ich habe das eigentlich immer gewusst, aber trotzdem ist das keine Einbahnstraße. Mhm. Wenn Sie Unternehmer sind, ich vergleiche es einfach mal so, wenn Sie General sind, Sie sind nur General, wenn Sie Soldaten haben. Ohne Soldaten sind Sie kein General. Mhm. Folgedessen muss ich auch sehen, dass es meinen Soldaten einigermaßen gut geht. Ich kann mal hingehen und kann einen meiner Soldaten opfern. Dann stehen alle anderen wieder still. Wenn ich alle opfer, bin ich kein General mehr. Mhm. Heißt im Klartext, ich glaube, dass Unternehmer und Mitarbeiter im weitesten Sinne schon in einem Boot sitzen sollten. Geht es dem Unternehmen gut? Wächst das Unternehmen? Gibt es Neueinstellungen? Kann man über andere Gehaltsentwicklungen reden, als wenn das umgedreht ist? Mhm. Wir sitzen da schon ein Stück in einem Boot. Irgendwie jemand hat, mein Mitarbeiter hat früher mal zu mir gesagt, wenn der Chef ein dickes Auto fährt, sehe ich das gerne, weil dann geht es uns gut. Mhm. Und da glaube ich wirklich, dass wir aufpassen müssen. Wir haben ja eine Polarisierung, wir haben ja ein Auseinanderdriften. Das war im Übrigen über Jahrzehnte der Vorteil des Standorts Deutschlands, dass diese Kluft nicht allzu groß ist. Ich sehe manche Entwicklungen da auch kritisch, dass der Kapitalismus zu ausgeprägt wird, weil der Kapitalismus lebt auch von dem Konsumenten und wenn der Konsument nicht mehr konsumieren kann, dann sägen wir an dem Ast, wo wir selber drauf sitzen. Ja. Ich weiß aber auch, dass die globalen Vorgaben, die sie sind, ziemlich hart sind. Sie sind im Wettbewerb und manche Wege kommen sie nicht ganz dran vorbei, auch wenn sie sie nicht so gut finden, weil sie sonst nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Also das abzuwägen ist eine hohe Aufgabe.
Okay. Was sind Ihrer Meinung nach denn die drei wichtigsten Eigenschaften, die jeder erfüllen sollte, der sich für das Thema Erfolg und finanzielle Freiheit interessiert?
Er muss die Ziele haben und er muss konsequent an den Aufgaben dranbleiben. Konsequent. Er wird immer wieder Situationen haben, wo er mal in der Sackgasse läuft, aber letztendlich, sage ich mal, muss er das Ziel vor Augen haben und er muss eine gewisse Beharrlichkeit da drin mitbringen. Mhm. Und die Beharrlichkeit beinhaltet ja auch Ausdauer. Wenn man einen Marathon laufen will und ins Ziel kommen will, muss man vorher 42 Kilometer laufen, bis man das Ziel sieht. Man kann den nicht abkürzen, das geht nicht.
Ja.
Ja, man muss den Weg vorher gehen und dann kommt man hinten auch an und Das bedeutet Ausland.
Ja, okay. Trotzdem ist es ja so, ich habe neulich nämlich einen Artikel gelesen, ich fand die Zahl sehr überraschend, dass in Deutschland weniger als 5% mehr als 5.000 Euro netto pro Monat verdienen. Das heißt, 95% aller deutschen Bundesbürger verdienen weniger als 5.000 Euro pro Monat. Was glauben Sie, woran das liegt? Also warum ist es so, dass so eine geringe prozentuale Anzahl wirklich in einen finanziellen Bereich hineinkommt, wo vielleicht eben auch die Erfüllung von persönlichen finanziellen Zielen eine große Rolle spielt und 95% diesen Weg oder diese Hürde nicht schaffen?
Also die Frage stelle ich mir öfters, das ist ganz schwer zu beantworten. Im Übrigen die 95-zu-5 Regelung, die können Sie ja überall nachlesen. Das ist ja kein deutsches Phänomen, das ist ein globales Phänomen. Das ist in vielen Studien nachgewiesen. Egal, ob es um Kapitalismus geht oder ob es um andere Strukturen geht. 5% sind die richtig Erfolgreichen und das Verhältnis ist meistens gleich, mit ganz minimalen Abweichungen.
Ja.
Woran das liegt, also ich stelle mir auch ein paar Fragen, die ich nicht beantworten kann. Meine Frau hat eine ehemalige Klassenkameradin, die von Hartz IV lebt. 5 Kinder hat, nicht verheiratet ist, von Hartz IV lebt. Sie hat sich da mal sehr arrangiert, weil sie der Meinung ist, uns geht's gut und sie müsste auch sozial da was tun. Und ich habe dann die Rückmeldung gekriegt und kann sie auch nicht nachvollziehen. Die Rückmeldungen, die dann lauten, da kommt am Anfang des Monats aufgrund der vielen 5 Kinder viel Geld. Und mit diesem Geld wird sehr verschwenderisch umgegangen. Da werden doppelt so viele Pizzen bestellt vom Pizzadienst, als man jetzt essen kann. Da bleibt ein großer Teil übrig. Und ab 15. wird wirklich von Trockenbrötchen gelebt ohne Belag. Und da ist vielleicht der Unterschied. Ich würde denken, das passiert mir nächsten Monat nicht nochmal. Nächsten Monat teile ich mir mein Geld so ein, dass ich bis zum 30. komme. Wir haben hier so Dinge gehabt, schauen Sie mal in Russland vor vielen Jahren, wo die Situation so war, dass die wirklich gehungert haben und die Ernten auf dem Feld nicht reingeholt wurden. Das war vor dem Umbruch, glaube ich mal, Gorbatschow auf Jelzin, glaube ich.
Das Jahr. Ja.
In Deutschland oder bei uns oder für mich unvorstellbar. Ich würde mir doch überlegen, nächstes Jahr fahre ich selber aufs Feld, wenn die Ernte da runterfällt und sehe zu, dass ich im Winter noch was zu essen habe. Es gibt offensichtlich Menschen, die denken, die haben einen Zukunftsplan, die denken eigentlich nur über die Zukunft. So ein Punkt, wo ich immer drüber nachdenke. Ich denke über, wo stehe ich nächstes Jahr, wo stehe ich in 5 Jahren oder was ist nur morgen? Offensichtlich, sage ich mal, gibt es andere Menschen, die im ersten Augenblick gar nicht von uns zu unterscheiden sind, die planen nicht bis zum Wochenende, geschweige denn bis zum 30. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich möchte es sich auch nicht bewerten, aber ich glaube, dass da ein Unterschied drin liegt. Ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt mit ist, plane ich meine Zukunft. Wenn ich im Umfeld Leute höre, die relativ gut mit ihrem Gehalt leben, über Altersversorgung gar nicht nachdenken und sagen, ja, ich lebe doch heute.
Ja. Den Zusammenhang fällt mir eines meiner Lieblingszitate ein, was ich mal gelesen habe. Der Spruch heißt, niemand will wirklich ungebildet, übergewichtig und faul sein. Solche Dinge passieren nur, wenn man keine Ziele hat. Sehen Sie das genauso?
Ja, also ich sag mal, ich glaube, dass das niemand will. Aber da muss man was dafür tun. Und dafür zu tun heißt, ich muss erstmal eine Vorstellung haben, ich muss eine Vision haben, sprich ein Ziel.
Ja. Lassen Sie uns an dem Punkt mal ganz kurz auf unser letztes Gespräch zurückkommen. Da gab es nämlich dieses Phänomen, ich hatte Ihnen das erzählt, bei dem dieser Reporter in die Todeszelle geht und dem Todeszellenkandidaten darüber spricht, wie es denn so weit kommen konnte. Und er erzählt hat, dass er eine schwere Kindheit hat, dass er vom Vater misshandelt wurde, dass der Vater ja auch schon kriminell war, mit Drogen gedealt hat, die Mutter betrogen hat. Und er dann als Antwort gab, was hätte denn sonst auch aus mir werden sollen. Und dann 2 Jahre später der Reporter per Zufall herausfindet, dass eben dieser Todeszellenkandidat auch einen Bruder hat und der Bruder in New York lebt, erfolgreicher Anwalt ist, auch mit ihm ein Interview führt und er ihm genau die Story erzählt, dass er eine schwere Kindheit hatte, dass er vom Vater misshandelt wurde, mit Drogen in Kontakt kam. Und auch er sagt, was hätte er denn anderes aus mir werden sollen, außer erfolgreich, gerade bei so einer Kindheit. Also wenn man sich diese Story anguckt von diesen 2 Geschwistern, wäre meine Frage, ist das Thema Zielstrebigkeit, der Wille, Erfolg zu haben, Disziplin, all diese Sachen, kann man die lernen? Oder wie ist es möglich, dass bei Kindern in diesem konkreten Beispiel sich beide so unterschiedlich entwickeln? Was glauben Sie?
Also die Gene waren bei den beiden die gleichen. Das ist schon mal unstrittig, das sind Fakten.
Ja.
Also ist meine Interpretation, es kann nur eine Beeinflussung gewesen sein, die irgendwann mal gekommen ist. Wahrscheinlich in irgendeinem entscheidenden Stadium der Kindheit oder in der Jugend. Mhm. Sie haben immer so Beispiele. Ich sage jetzt mal das Beispiel meiner Frau, die ebenfalls aus einer kinderreichen Familie kommt, wo der Vater Bergmann war. Sie können sich leicht vorstellen, das war nicht auf Rosen gebettet wirtschaftlich. Ja. Alle Geschwister sind mehr oder weniger den Weg der, ich sag's mal, Proletarier weitergegangen. Also meine Frau, die hatte den Punkt und hat gesagt, das will ich nie. Und wenn ich das bei ihr sehe und dann glaube ich, auch bei gespiegelt auf meine Jugend oder meine Kindheit, sie ist in einem Haushalt reingekommen, wo sie als Betreuerin, Kinderbetreuung gearbeitet hat, einfach mal Babysitter aufgepasst hat, von ihrer Lehrerin und da der Mann war Unternehmer und das war ein für ihre Verhältnisse wohlhabender Haushalt, wo es Urlaubsreisen gab, was es bei ihr zu Hause gar nicht gab, wo es Dinge gab, die sie zu Hause gar nicht kannte, wo Kinder fragen konnten immer, wie ist denn das, erklär mir das und das erklärt bekam und nicht Antworten kamen wie stell keine dummen Fragen oder kümmere dich nicht um Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Mhm. Ich glaube, das war auch bei ihr dann die Beeinflussung. Irgendwo ist ein Punkt gekommen, will ich sagen, wo man was sieht, wo man sagt, das will ich und das andere will ich nicht, glaube ich. Ich bin kein Psychologe, ich weiß das nicht, aber ich würde das, wenn ich das sehe in meiner Jugend, wenn ich das da sehe und wenn Sie das Beispiel so nehmen, wo ja absolut die gleichen Gene sind, muss eine Beeinflussung stattgefunden haben und ich glaube, die liegt in diesem Bereich. Sie finden Vorbilder und sagen, das ist toll, das will ich haben und das, was zu Hause ist oder was normal ist, das will ich nicht haben.
Okay.
Sie haben ja immer wieder den Punkt, man kennt das ja, ist in Ihrem Beispiel drin. Man weiß, Kinder von Alkoholikern leiden sehr stark unter den Eltern und werden bevorzugt Alkoholiker. Sie kennen das immer. Ich sag mal, Kinder von Raucher werden Raucher. Sie haben immer wieder dieses, die als Kinder leiden die und sagen, das gönne ich keinem. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau das Gleiche werden, ist sehr groß. Und dann gibt es immer welche, die brechen aus. Dann gibt es einige wenige, die brechen aus und sagen, die gehen einen komplett anderen Weg und werden erfolgreich und richtig erfolgreich und haben irgendwann einen Lebensstil, der überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie in der Kindheit haben. Ich glaube mal, irgendwo haben sie ein Vorbild gehabt, irgendwo haben sie was gesehen, einen Mentor gehabt oder eine Beeinflussung gehabt, die sie dazu bewegt hat. Letztendlich ein Ziel gesetzt. Okay. Das Ziel heißt dann eben, ich will das, so wie es bei uns zu Hause ist, nicht haben. Ich will das haben, wie ich in dem Haushalt kennengelernt habe, der ganz andere Umgangsformen hatten, der keine wirtschaftlichen Probleme hatten, der alle Vorteile bietet, die so ein Haushalt eben mit sich bringt. Bildung.
Mhm. Ja. Okay. Kommen wir nochmal ganz kurz auf Sie zurück. Wo, glauben Sie, werden Sie in 10 Jahren stehen? Beziehungsweise, was werden Sie dann tun und ja, was wollen Sie in den nächsten Jahren noch erreichen?
Die Ziele sind ganz klar. 10 Jahre mindestens Umsatzverdopplung.
Okay.
Ja, was machbar ist, was heute immer mehr machbar ist. Mhm. Wir haben ja, jetzt schweife ich ein Stück ab, wir haben ja oder nennen wir es mal so, die Spirale des Fortschritts und der Veränderung dreht sich immer schneller. Mhm. Es war ganz früher mal so, wenn Sie mal 200 Jahre zurückdenken, Da sind sie reich geboren und mit 99% der Wahrscheinlichkeit reich gestorben. Oder? Ah, das beide.
Ja.
Beides. Wir leben jetzt in einer Welt der starken Veränderung. Das bringt Gefahren mit sich, Risiken, aber auch viele Chancen. Sehr viele Chancen. Sie sehen Beispiele in der Wirtschaft, alte Beispiele, ich bin jetzt schon was älter, aber in meiner Kindheit, AEG kannte jeder. War weiße Ware für jeden Begriff. Gibt es nicht mehr. Das Markenrecht gibt es noch, das hat irgendwie jemand gekauft, das Unternehmen ist kaputt gegangen. Ich sag mal Borgward, Unternehmen, Isabella. Die sind kaputt gegangen, was man früher nicht für möglich gehabt hätte. Man sieht heute, wenn sie ein Unternehmen haben, das war auch früher eine falsche Vorstellung, die ich hatte. Ich habe gesagt, wenn du irgendwann ein Unternehmen hast, dann hast du es geschafft. Nein, wenn sie 3 Jahre nicht auf der Höhe der Zeit sind, sind sie wieder weg. Ja. Siehe AEG. Das Ganze hat ja aber auch große Vorteile. Das heißt, sie können von einer, ich sag mal, Level in das andere reinspringen und haben die Chancen. So Chancen wurden uns früher nie geboten, wenn sie hunderte von Jahren zurückdenken. Und die heißt es aus meiner Sicht auch zu nutzen. Damit verbunden sind halt ein paar Risiken. Wenn sie einmal oben sind, können sie auch wieder runterfallen. Aber die Tatsache schon, dass man heute hochkommen kann, was früher wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Wir haben aber eine Veränderung im Markt, eine deutliche Veränderung im Markt. Früher war selbstständig machen ein deutliches Stück einfacher als heute. Wir haben eine Konzentration am Markt. Sie können fast in jeder Branche sagen, wenn Sie sich die Unternehmen auf ein weißes Blatt Papier schauen, ich sag mal von der Größe an, von oben runterschreiben, die am Markt sind, da können Sie irgendwo einen Strich dazwischen ziehen und kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, in 5 Jahren oder in 10 Jahren sind die, die da oben sind, alle größer geworden und die da unten sind weitgehend nicht mehr da. Entweder aufgekauft worden, kaputt gegangen oder ähnlich. Gibt immer Ausnahmen. Kreative Unternehmer gibt es überall und die schaffen auch den Sprung darüber. Aber das ist wirklich ein großer Punkt geworden und insofern sage ich mal, das hat sich etwas verändert, das ganze Business, und dem müssen wir auch, wenn man sie selbstständig machen will, ein Stück Rechnung tragen.
Okay. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist der wichtigste Rat, den Udo Vielenbach jedem einzelnen Zuhörer hier mit auf den Weg geben kann?
Setzen sich Ihre Ziele da in den Bereich, wo es Ihnen Spaß macht. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich muss mit Überzeugung dabei sein. Ich muss Spaß an der Arbeit haben und tun Sie nie etwas langfristig, was Sie eigentlich nicht wollen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne, Herr Vielenbach, vielen Dank für das Gespräch und das heutige Interview.
Good morning, this is your wake-up call.
Alright, das war's dann erstmal für heute. Und ja, ich hoffe, da war einiges an nützlichem Content für euch mit dabei. Weitere Infos hierzu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Darüber hinaus, wie ihr immer wisst, könnt ihr mir gerne alle eure Fragen, wenn ihr welche habt, mir per Facebook oder eben auch per E-Mail schicken. Und natürlich würde ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, verbunden mit einem Kommentar, was euch besonders gut an der Show gefällt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine coole, starke, erfolgreiche Woche und was auch immer du die nächsten Tage noch zu tun hast, hau rein, pass auf dich auf, schalt auch das nächste Mal wieder ein. Bis bald, mach's gut. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.